Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche geht es um den verheißenen Sohn. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie näher zu Jesus zieht. Gottes Segen.
Ich begrüße alle ganz herzlich, die heute an unserem Bibelgespräch teilnehmen. Mit mir in der Runde sind Rebecca Wallner, Jonathan Laguno, Carsten Reinhold, Martin Pröbstle, ich bin Luise Schneeweiß. Und wir werden heute uns den allerersten Abschnitt des Hebräerbriefs genauer anschauen. Wir wollen mit einem Gebet beginnen und dann bin ich schon gespannt, was unser Gespräch so alles zutage fördern wird. Lieber Vater im Himmel, du redest zu uns auch durch den Hebräerbrief, einen ganz besonderen Brief im Neuen Testament, der anders ist als andere. Und wir wollen ihn in diesem Quartal ja auch näher erforschen und uns jetzt auch den Anfang dieses Hebräerbriefs genauer anschauen. Bitte sei du auch unser Gast in diesem Gespräch und leite unsere Gedanken und hilf uns, diesen Brief besser zu verstehen und das auch zu behalten. Ich danke dir dafür. In deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Ja, ich habe es schon anklingen lassen. Der Hebräerbrief ist anders als andere Briefe im Neuen Testament. Das merkt man schon am Anfang. Wenn ihr jetzt vergleicht, wie fangen normalerweise so die Briefe im Neuen Testament an? Und was ist da anders jetzt beim Hebräerbrief? Ist euch da was aufgefallen?
Also in anderen Briefen, da wird erstmal so der Absender, Paulus beispielsweise, oft irgendwie vorgestellt und auch die Adressaten, an welche Gemeinde er schreibt. Mhm. Und Hebräerbrief kommt irgendwie direkt zur Sache, ohne wirkliche Einleitung. Mhm.
Da gibt es dann auch die Grüße mal. Ne?
Genau.
Und, so. Ja, ja. Und auch so das Frieden zuvor und Gnade Frieden zuvor. Und das ist ja diese Kombination, kommt hier überhaupt nicht vor. Mhm.
So vom Charakter her scheint mir dieser Brief, wie er losgeht, so ein bisschen wie das Johannesevangelium loszugehen. Mhm. Gleich mit grundsätzlichen Aussagen. Also so nach dem Motto, scheint so, dass hier gar nicht damit gewartet werden kann, bis das Thema endlich kommen kann. Es geht direkt rein.
Wie bei Johannes auch über Jesus, ne?
Genau.
Ja. Also hat schon eine Parallele dazu.
Mhm. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, über wie man so Artikel beginnt, dass die Leute nicht nach 20 Sekunden wegbrechen. Und mir kommt vor, das hat er auch gelesen. Er liest es und denkt sich, okay, die 20 Sekunden, die nehme ich mir jetzt Zeit. Da packe ich alles rein, was geht. Mhm.
Mhm. Also ich habe mir mal den Schluss angeschaut vom Hebräerbrief, ist jetzt gar nicht unser Thema, aber der ist dann wieder relativ normal. Ja? Da ist dieses, die Gnade sei mit euch und noch Grüße aus Italien und so. Also, aber der Anfang, der ist schon besonders und wir werden noch mehr Besonderheiten wahrscheinlich feststellen. Aber lesen wir mal diesen ersten Abschnitt, vielleicht die ersten zwei Verse. Wird mal jemand die ersten zwei Verse vorlesen aus dem Hebräerbrief?
Kann ich machen.
Ja, bitte.
Jetzt hier in der Elberfelder Übersetzung, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat.
Ich möchte zuerst darauf hinaus mit dieser Zeitangabe. Ich habe in der Luther 2017 gelesen, da war ich ganz überrascht, zuletzt in diesen Tagen. Also dass er zuletzt in diesen Tagen hat er dann durch den Sohn geredet. In vielen anderen Übersetzungen, wie steht es bei euch in der Übersetzung jetzt gerade?
In diesen letzten Tagen.
In diesen letzten Tagen, oder? Hat es noch jemand was anderes?
Ja, am Ende dieser Tage.
Am Ende dieser Tage. Also das ist nicht immer ganz gleich getroffen, aber ich habe ein bisschen nachgeschaut. Wahrscheinlich ist es doch am besten zu sagen, oder es so zu verstehen, in diesen letzten Tagen oder in diesem letzten Zeitalter oder dieser letzten Zeit. Wie versteht ihr diesen Ausdruck, dass in diesen letzten Tagen jetzt durch den Sohn geredet wurde? Von welchen Tagen ist da die Rede?
Scheint er von seiner Zeit zu denken, ne? Er glaubt offensichtlich, dass das die letzten Tage sind, in denen er lebt.
Das ist interessant, oder?
Ich denke einfach so die Weltgeschichte auch, ja. Er schaut sich an, was in der Vergangenheit schon war, wo vielfache Arten schon zum Volk geredet wurde. Und jetzt sind wir eher am Ende, denke ich, so die letzten Tage.
Wenn wir von Endzeit reden, jetzt mal so, wenn ihr selber von Endzeit redet, welche Zeit habt ihr da im Auge?
Es ist ein bisschen bei mir persönlich, je nachdem, welchen Aspekt ich beleuchte, sind es die unmittelbar letzten Ereignisse in dieser Welt. Ein Beispiel in den Offenbarungsszenarien, Kapitel 13, sowas in die Richtung. Dann ist das für mich auch noch etwas, was noch kommt. Wenn ich dann andersherum wieder schaue, von Daniel her gedacht, wenn ich da an Daniel 8,14 zum Beispiel denke und dann auf 18,44 komme, dann ist das schon wieder für mich schon Vergangenheit, der ich ja erst in den 90ern geboren wurde. Also das ist so ein bisschen, je nachdem, was ich betone, ist das entweder gerade schon, hat schon in der Vergangenheit begonnen für mich oder ist schon und wird aber noch kulminieren. Also ich fand es spannend hier für ihn jetzt, dass das erst ein bisschen spezialisiert in diesem Sinne oder deutlicher macht, am Ende dieser Tage, da ist ja was passiert, hat Gott zu uns durch den Sohn geredet. Also scheint mir da auch ein bisschen mit, letztlich das, was ja später aufgedröselt wird, Jesus und sein Werken, dass das von ihm auch schon damit reingehört. Mhm. Also ich hätte auch so gedacht, wie Martin, so ziemlich, das ist für ihn ziemlich präsent jetzt.
Mhm. Vielleicht noch eine Parallele dazu aus der Pfingstpredigt von Petrus. Da kommentiert Petrus eben das, was passiert. Das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und so weiter. Also das heißt, Petrus bezieht diese Verheißung aus Joel auch auf das, was zu Pfingsten passiert in den letzten Tagen.
Das interessant,
heißt, ja? Sind die letzten Tage dann immer? Ich meine, damals im ersten Jahrhundert, heute, du könntest auch sagen, Jonathan, sie sind jetzt, ne, für dich oder vielleicht in 100 Jahren, wenn es noch so lange geht, auch. Und vor 100 Jahren oder 150 Jahren haben unsere Pioniere auch gedacht, das sind die letzten Tage. Also sind die immer? Könnte man ja fragen.
Ich weiß nicht, ob du das fragen wolltest. Ich fand es in dem Punkt spannend, weil letztlich, man sagt ja so im Allgemeinen, die Christenheit wartet schon seit so und so viele Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass Jesus wiederkommt, ist grammatikalisch richtig, weil die Christenheit kann tatsächlich warten, aber es hat kein Mensch so lange gewartet, weil im Durchschnitt wartet jeder so lange, wie er lebt. Und von daher zumindest die Relevanz der letzten Tage, es kann sein, ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe, dass ich es so wie im Thessalonicher Brief quasi als Lebender erlebe, wenn Jesus wiederkommt. Es kann genauso gut sein, dass ich frühzeitig irgendwie sterbe. Das heißt, letztlich, zumindest in seiner Bedeutung für mich, ist es auf jeden Fall jetzt. Also es ist besser, dass ich nicht warte, mich damit zu befassen.
Ja, also halten wir vielleicht fest, dass die Bibel tatsächlich diesen Begriff letzte Tage oder Zeit des Endes, gibt es ja dann auch noch, kann man vielleicht auch davon trennen, vielschichtig gebraucht. Mhm. Dass einiges davon schon mit Jesus eingeläutet wird. Auch. Und wir können uns mal anschauen, noch im Alten Testament zwei Texte. Das ist ja auch der Kontext, in dem die Hebräer sich bewegt haben gedanklich. 4. Mose 24, ab Vers 14. 4. Mose 24, 14 bis 19. Vielleicht kann das mal einer vorlesen.
Ich kann es gerne lesen. Mhm. 14 bis 19.
Ja, 14 bis 19 bitte.
Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk, so komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Edom wird er einnehmen und siehe, seinen Feind wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten.
Mhm. In Vers 14 war da auch von der letzten Zeit die Rede und dann kommt dieser Text. Bileam hier prophezeit und wir lesen vielleicht gleich noch dazu Jesaja, Kapitel 2, Verse 2 und 3. Jesaja 2, Verse 2 und 3.
Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf dem Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem.
Zwei Texte, die so ein Endzeit-Szenario uns vor Augen malen. Könnt ihr das ein bisschen näher beschreiben? Was gehört alles dazu? Was hat diese Endzeiterwartung Israels alles eingeschlossen?
Ja, du sprichst jetzt von der Endzeit.
Ich nehme an, die letzten Tage sind ja immer angesprochen.
Letzten Tage, ne? Aber du hast ja vorher schon gesagt, die letzten Tage sind nicht notwendigerweise die Zeit an einer Zeitspanne, wo etwas zu Ende kommt. Hm. Na gut, im 4. Mose geht es um einen, der da kommt und der sie befreit. Konkret, der die Schläfen der Moabiter zerschmettert und die Scheitel aller Söhne sieht. Also direkt denkt man da mal eher an David, schätze ich. Saul hätte es auch sein können. Und natürlich im Weiteren hinaus der Stern aus Jakob, denkt man auch an Jesus Christus. Aber da ist jemand, der aufräumt mit den Feinden, der uns von den Feinden befreit.
Ich denke, ein Kennzeichen von den letzten Tagen ist auch, dass etwas ganz Neues passiert. Ja, das haben wir jetzt auch hier im Jesaja, wo dann die Heiden hinzulaufen und so, wann gab es das vorher? Also da passiert, es ist wie so ein Schnitt in der Geschichte, wo etwas ganz Neues dann, etwas Gewaltiges, würde ich sagen, auch einfach stattfindet. Ja.
Und letztendlich auch eben, dass Gott sein Ziel erreicht. Denn das war ja der ursprüngliche Plan im Alten Testament, dass eben das Volk das Licht darstellt und dann diesen anziehenden Einfluss ausübt für alle heidnischen Völker ringsherum, strategisch perfekt positioniert zwischen Ägypten und Babylon, zwischen diese Großmächte der damaligen Zeit. Und dass die dann einfach sehen in diesem kleinen Volk, wie wir das auch im letzten Vierteljahr im 5. Mose studiert haben, so Ei, was für ein ständiges Volk. Und dass sie einfach sehen halt, da wirkt Gott. Und dann hinzukommen und einfach dann diesen Gott Israels auch kennenlernen wollen, der sich so gewaltig offenbart.
Mhm. Also so wie die Königin von Saba gekommen ist, so dass es immer so ist, ja?
Richtig, ja. Und spannend, dass gerade dieser Teilsatz, es wird Weisung ausgehen jetzt im Jesaja-Text, wieder diese Idee von, da wird kommuniziert. Da wird irgendetwas kommuniziert, was andere Leute erreicht. In diesem Fall eben jetzt von Jerusalem, von Zion geht Weisung aus. Und dasselbe fand ich eben spannend, dass ich genau dasselbe auch in Hebräer am Anfang finde. Gleich dieser Einstieg mit Kommunikation, wo wieder, kann man so sagen, Weisung ausgeht. Es funktioniert auf jeden Fall auf eine ähnliche Art und Weise. Gott spricht durch die Propheten, dann in den letzten Tagen durch den Sohn. Schon wieder eine Ähnlichkeit.
Jetzt seht ihr da noch mehr Bezüge in diesen Texten, die wir eben gerade gelesen haben, wo auch Jesus mit hineinpasst in dieses Endzeitbild oder in dieses Bild der letzten Tage? Von ihm geht Weisung aus, ne? Er ist selber das Wort, das ausgeht. Passt da auch in diese anderen Dinge?
Du sagst es ja hier in Jesaja 2, Vers 3 oder Micha ist ja dieselbe Stelle oder derselbe Text, da heißt es ja auch, zum Haus Gottes Jakobs gehen, dass er uns lehre seine Wege. Wer lehrt also die Wege? Jahwe wird sie lehren. Und jetzt ist ja unsere Überzeugung, Jesus Christus ist der fleischgewordene Jahwe. Also er hat uns gelehrt, wie die Wege Gottes sind. Denk nur an die Bergpredigt oder andere Sachen. Er hat zu uns geredet in den letzten Tagen durch den Sohn. Also so wie du gesagt hast, Jonathan, da erfüllt sich das ja. Eigentlich, was man da so vor Augen malt für damals für das Volk Israel.
Ja, wenn man jetzt sagt, durch Gott hat geredet, durch die Propheten, das ist uns im Alten Testament ja ganz präsent, durch verschiedenste Propheten, und dann in den letzten Tagen durch den Sohn. Zwischen den letzten Propheten, die wir aus der Bibel kennen, und dem Sohn, dass er kommt, sind ungefähr 4 Jahrhunderte. Warum hat es denn so eine lange Sendepause Gottes gegeben? Wie geht ihr damit um? Könnt ihr da irgendeinen Grund vielleicht auch erkennen oder entzieht sich das einfach unserer Wahrnehmung? Und was hat sich in diesen 4 Jahrhunderten so abgespielt vielleicht?
Ich bin ja froh, dass du nicht fragst, was da zwischen dem 1. Jahrhundert und dem 19. Jahrhundert passiert ist. 18 Jahrhunderte Sendepause, können wir ja auch sagen. Ne? Also weiß ich, dass Sendepause ist? Ich meine, vielleicht war da ein Prophet da und war halt kein Schriftprophet. Es gibt ja einige von denen. Und Gott hat trotzdem versucht, sein Volk zu führen. Und wir haben es halt nicht niedergeschrieben bekommen.
Es gibt ja Zeugnisse von Kirchenvätern, dass es Propheten gegeben hat, die einfach jetzt nicht im neutestamentlichen Kanon mehr enthalten sind. Ja. Also von dem her mit Sicherheit, ich meine, das war wahrscheinlich auch eine Frage für das Volk Israel, nachdem sie aus dem Exil zurückkamen, diese traumatische Erfahrung. Und dann gibt es eben noch diese Propheten Sacharja, Maleachi. Auch danach hat nicht alles richtig gut funktioniert. Und dann auf einmal schweigt Gott. Ja, und sie haben dann versucht, auch Dinge zu verändern und manche Fehler zu vermeiden aus der Vergangenheit. Und trotzdem sind dann eben Dinge passiert, wie dass da dieser Antiochos Epiphanes beispielsweise ein Schwein schlachtet auf dem Altar in Jerusalem. Und das war furchtbar, es war noch mal traumatisch für die Juden, die da übrig geblieben sind, die sich die Frage gestellt haben, ja, wie kann das sein? Ja, wir versuchen doch Gott zu gehorchen und warum passiert jetzt hier sowas? Und es ja dann teilweise sogar so war, dass Leute sich unter dem Namen früherer Gottesmänner gemeldet haben sozusagen und dann so apokryphe Bücher entstanden sind, auch in dieser Zeit, wo Gott aber nicht wirklich geredet hat, ja, um dieses Schweigen so mit Reden zu füllen, krampfhaft mit Reden zu füllen. Also das ist schon auf jeden Fall eine spannende Frage auch für die Israeliten gewesen. Ja, wie kann das sein, dass Gott so lange schweigt? Wenn man drinsteckt, ja, 400 Jahre aus der Rückperspektive ist nicht lang, aber wenn du da drinsteckst in dieser Zeit und dann einfach diese Dinge passieren, schwer einzuordnen.
Auch vor dem Gedanken letztlich, dass bis zu diesem Zeitpunkt, wenn wir die letzten Propheten einordnen können, ja eine, also für das Volk, auch die noch übrig geblieben sind, ein immenses Volumen an Inhalten da ist, sodass ich mir quasi vorstelle, das mit dem Schweigen weiß ich jetzt nicht genau. Wir haben zumindest eben, wie du sagst, keine Schriftpropheten, aber für die Zeit dessen, also von dort quasi bis dann eben wir dann Aussagen finden, wie als die Zeit erfüllt war und dann Jesus kam, ich glaube, da gab es auf jeden Fall genug nachzudenken. Also quasi genug Lesestoff, wenn man so will, über das man nachdenken könnte.
In diesen 400 Jahren, aus denen sie noch zehren konnten. Aber vielleicht aufgrund der Erlebnisse, dann von dem, was sie erlebt haben, schon das Gefühl, hat Gott uns verlassen. Ja? Aber vielleicht hat sich auch durch diese Pause dann so eine Spannung aufgebaut. Was passiert als nächstes? Ja, wenn ich dir das gerade sag nochmal, Martin.
Genau, Spannung, ja, das war das Stichwort. Ich denke, dass sich da so eine Spannung aufbaut, ja, weil du sagst, sie wollen die Spannung dann füllen mit Büchern und wir haben ja sehr viele, nicht nur die Apokryphen, auch andere Literatur, jüdische, apokalyptische Literatur, können wir fast sagen, die zwischen diesen zwei Testamenten entstanden ist. Und dann hat man so das Gefühl gehabt, das muss jetzt was passieren. Ich meine, jetzt ist schon so lange Ruhe. Gott gibt es ja. Gott ist ja für uns da. Was passiert jetzt? Und ich möchte es jetzt einfach mal so für mich übertragen. Das ist ja dasselbe für uns heute auch. Es ist ja schon so lange. Also man hat so das Gefühl, es muss doch jetzt bald was passieren. Ist ein bisschen ähnlich, ja. Dann hofft man, dass Gott doch jetzt aktiv wird, spricht oder tut oder in Aktion tritt.
Dann sind wir vielleicht auch in der Versuchung, so ein paar apokalyptische Erzählungen aufzubauen, die unsere Zeit...
Erzählungen gibt es jede Menge über die Endzeit, ja, das stimmt.
Dass wir aktuell werden.
Oder vielleicht auch das Zweite. Ich meine, dann, wie Jesus wirklich hier war, wie viele haben ihm zugehört. Und ich glaube, ist für uns auch eine Gefahr, ja, dass wir zwar wissen, jetzt für längere Zeit gab es keine neue Prophezeiung und was auch immer, aber sind wir dann wirklich offen, das zu hören, wenn Gott jetzt zu uns spricht heute? Ja? Ich glaube, das war zur damaligen Zeit eine Herausforderung, kann für uns heute auch eine Herausforderung sein.
Meinst du, man stellt sich da ein bisschen selber in Frage dann? Also ich meine, warum ist jetzt Gott so lange ruhig?
Ja.
Liegt ja an mir dann, das kann ja nicht an Gott liegen, oder?
Das könnte man natürlich auch in Frage stellen. Oder die Frage ist...
Oder ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass Gott nicht redet, dass wenn er dann redet, ich total...
Genau.
Das kann ja nicht wirklich sein, ja?
Genau, dass ich es dann gar nicht höre, ja.
Ja, also hier scheint es so ein bisschen wie eine Steigerung zu sein. Er redet zu den Propheten und jetzt in dieser besonderen Zeit durch den Sohn. Aber inwiefern ist jetzt die Offenbarung Gottes durch den Sohn überlegen diesen anderen Offenbarungen, die es vorher gegeben hat, oder anders? Können wir das nochmal vielleicht in Worte fassen?
Bei der Offenbarung Gottes geht es ja immer um Inhalt. Also, und mir kommt vor, beziehungsweise die Bibel sagt das, der Inhalt soll ja sein, Gott zu erkennen. Also dann muss die Offenbarung von einem Wesen, das Gott ist, Gottes Sohn ist, muss ja über Gottes Wesen einfach perfekter oder besser sein als jeglicher Mensch, der was darüber gesagt hat. Oder vielleicht auch, wie wir später lesen, auch was die Engel sagen. Es ist Gott selber, der den Vorhang beiseite zieht und du kannst in sein Herz blicken. Ich denke, diese Offenbarung ist durch nichts zu überbieten.
Das schlägt sich hier auch sprachlich nieder, durch dieses spezielle, auf vielerlei Weise, habe ich es jetzt hier übersetzt, auf vielerlei Weise, es gab verschiedene Varianten, wie Gott da geredet hat und jetzt kommt eine Variante, jetzt kommt der Sohn selbst. Das ist so ein bisschen nicht, dass es vorher irgendwie weniger wert war, es ist ja derselbe Gott, der spricht, von daher stellt sich mir die Frage gar nicht, aber es ist so ein bisschen aus vielen Richtungen, die vielleicht auch ein bisschen bruchstückhaft sind, kommt jetzt irgendwie so das Gesamtbild im Sohn.
Die ultimative Offenbarung Gottes jetzt
ja, irgendwie. Ein bisschen auch die Spannung, die jetzt dann sich irgendwie löst, von der wir ja vorhin geredet haben.
Und das Schöne ist, es geht ja dann nicht nur ums Reden. Reden ist ja Vers 1. Mhm. Aber wenn ich Vers 3 schaue, dann stehen da zwei Wörter, Abglanz und Ebenbild. Wir können auch Spiegelbild sagen. Oder, ja, der tut nicht nur reden, Jesus, durch das, was er sagt. Und schau den an und würde Gott sehen. Also auch, wie jemand agiert, wie er umgeht, wie er lächelt. Was immer Jesus tut, du siehst Gott.
Ja, das ist eben dieses, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja. Das konnten die Propheten nicht sagen über sich. Ja, die haben eben einfach nur Facetten von Gott transportieren können, aber eben nicht das komplette Bild wie Jesus.
Das heißt, Jesus ist auch irgendwo so der Schlüssel, um die anderen Propheten richtig zu verstehen, ne?
Ja. Letztlich fand ich es spannend, dass hier in dieser Beschreibung, wie Jesus, der Sohn hier fungiert, noch mehr dazukommt als das reine, was Propheten gemacht haben, ein Bote letztlich zu sein, weil hier eben noch am Ende von Vers 3 die Reinigung von Sünden bewirkt wird. Also kommt hier quasi, letztlich ist das ja ein, wenn man so will, ein Bereich, der eher zu den Priestern, also wenn ich jetzt alttestamentlich denke, der in den Bereich des Priesterdienst fällt, nicht in den Prophetendienst. Und jetzt kommt auf einmal, okay, jetzt Prophetisches durch das Erzählen, das Ausleben, auch Propheten haben ja auch ausgelebt, wenn ich jetzt an Hosea denke, quasi lebendes Beispiel, dann kommt hier jetzt noch die Reinigung der Sünden, was in den Priesterdienst gehört, die er selber bewirkt hat. Also da merke ich auch schon, wow, hier kommt noch ein Bereich dazu und auch hier hat er es selber bewerkstelligt.
Lesen wir doch noch mal die Verse da, die dazugehören. Ich weiß nicht, ob man in Vers 2 so einsteigen kann in eurer Bibelübersetzung, weil das so verschachtelt ist. Vielleicht muss man auch von 1 noch mal lesen. Rebecca, kannst du noch mal Verse 1 bis 4 vorlesen?
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erbe über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist das Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.
Das ist alles ein Satz, ne? Muss man sich vorstellen. Ja, welche Aussagen über Jesus werden hier getroffen? Können wir noch mal kurz zusammenfassen? Es ist so viel, ja? So eine Dichte von verschiedenen Dingen, die alle in der Person Jesu zusammenkommen.
Ich denke, zum einen ist ein bisschen, was er, also wer er ist und dann auch, was er tut. Also ich sehe da vor allem in Vers 3 drei verschiedenste Dinge, was er tut. Mhm. Zum einen, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und dann hat die Reinigung von Sünden verbracht und dann auch das Richterliche hat sich gesetzt zur Rechten Gottes.
Mhm. Also da merkt man wirklich, da komme ich nochmal zurück auf den Anfang. Ja, in die ersten Verse muss alles rein, so richtig. Das ist die volle Dröhnung hier. Mhm. Ja, Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist der Erhalter, Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Richter, Jesus ist der Erbe und damit auch der König. Das steckt hier alles drin. Ja. Ja.
Genau. Und irgendwie der Prophet, ne, durch den Gott redet. Also was fehlt eigentlich noch? Ne?
Letztlich eigentlich alles in Personalunion. Also König, Richter, also Prophet.
Jetzt möchte ich nicht umsonst spricht man hier vom Hohelied von Jesus Christus. Kennt ihr das Hohelied im Alten Testament über die Frau, über die Liebe, aber hier, das ist das Hohelied über Jesus Christus.
Bei einem Ausdruck möchte ich jetzt mal nachhaken. Wie versteht ihr das, dass er Abglanz seiner Herrlichkeit ist? Wir können dazu auch was lesen aus dem Alten Testament, vielleicht nochmal 2. Mose 24, 16 und 17. Zweiter Mose 24, 16 und 17. Wer hat, darf es gerne lesen. Zweiter Mose 24, 16 und 17.
Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten.
Genau. Es sind da noch verschiedene Psalmtexte vorgeschlagen. Da ist zum Beispiel der Text dabei, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Oder Herr, lass leuchten das Licht deines Angesichtes über uns. Wie versteht ihr diesen Ausdruck? Oder was ist eigentlich diese Herrlichkeit Gottes? Was meinen wir damit, wenn wir das sagen? Und helfen uns diese Texte aus dem Alten Testament, das noch besser zu verstehen?
Also ich fange mal an. Ich finde, das ist so ein bisschen ein abstrakter Begriff, der die Majestät einer Person beschreibt. Unter Herrlichkeit stellen wir oder ich mir oft vor, das leuchtet, das strahlt, das ist so herrlich. Also ich denke da an Jesus auf dem Berg der Verklärung, wie er da verklärt wird und sie ihn dann in seiner Herrlichkeit sehen. Das muss irgendwie etwas sehr Erhebendes sein, wenn du das siehst.
Vielleicht auch wie der Effekt, den Mose erlebt hat, als er in der Gegenwart Gottes war, dann herauskam, er sich dessen der wortwörtlichen Ausstrahlung gar nicht bewusst war und das ganze Volk gesagt hat, verhüll das ist zu viel für uns. Also das ist, also für mich, obwohl das auch so abstrakt ist, ich muss auch gleich an Lichtstrahlen denken. Also das ist was Visuelles, das ist wahrnehmbar.
Auch andere Naturphänomene, ne? Wenn wir an bestimmte Stellen denken, das sind Erdbeben, Sturm, manchmal die Gottes Gegenwart begleiten, haben auch irgendwo sowas mit dieser Herrlichkeit zu tun. Lautstärke manchmal.
Interessant ist, dass dieser Begriff der Herrlichkeit noch vor dieser Stelle vorkommt, die wir jetzt gerade gelesen haben im Volk Israel, und zwar als das Manna eingesetzt wurde, wo Gott sagt hier, am nächsten Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und dann spannenderweise ist kein Licht und kein Erdbeben und so, sondern es liegt Brot auf dem Boden. Ja, also das heißt, Gott offenbart seine Herrlichkeit auch ganz banal, indem er so für diese Alltagsbedürfnisse sorgt. Unser tägliches Brot gib uns heute, ja. Und finde ich sehr spannend. Ja? Das, also Herrlichkeit, glaube ich, ist ein sehr, sehr vielschichtiger Begriff.
Mir fällt gerade auf, wie der Begriff vielleicht entstanden ist oder zusammengesetzt ist. Wir sagen, Gott ist der Herr und seine Herrlichkeit. Also vielleicht alles, worin sich irgendwie Gottes Größe und Allmacht zeigt, vielleicht ist das alles das, was ihn als Herrn ausmacht. Also,
ich denke, schlussendlich ein bisschen so sein Charakter. Also wir wissen ja auch die Begebenheit, wo Mose Gott fragt, zeig mir deine Herrlichkeit. Ja? Mhm. Und Gott zeigt eigentlich seine Güte und seine Gnade oder spricht auch darüber. Mhm. Also er zeigt dann jetzt nicht irgendwie Donner und das alles, ja. Also ich denke, es ist schon eher der Charakter Gottes auch, nicht nur diese, also beides, ja, das Große und Starke, aber auch das Sanfte.
Das ist interessant, Kapitel 34 ist das in 2. Mose 34.
33 habe ich da zumindest, ja.
Ja, also wenn wir zum Beispiel, das ist wahrscheinlich auch, in 34 ist es ab Vers 6, dass der Herr vorübergeht vor ihm, ne, vor Mose, und dann ruft er aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig, von großer Gnade und Treue. Mhm. Und das ist irgendwie Inhalt der Herrlichkeit auch. Ne? Mhm. Ja. Abglanz der Herrlichkeit, Ebenbild seines Wesens. Gibt es da noch mehr, was ihr aus diesen Begriffen macht? Was sagt euch das, wenn ihr das im Hebräer liest? Abglanz und Ebenbild.
Auf Kommunikationsebene würde ich sagen, wo immer Jesus hingeht, er zeigt, wie Gott ist. Also es gibt ja so einen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Jesus konnte nicht nicht kommunizieren, wie Gott ist. Mhm. Kann man sagen, selbst wenn er schläft, zeigt er, wie Gott ist. Wenn er betet, wenn er isst, wenn er mit den Jüngern unterwegs ist im Boot oder so. Also ich denke schon, man schaut da auf das hin, was man von Jesus, vom Sohn gesehen hat bisher. Und das darf man als bare Münze nehmen. So ist Gott. Mhm. Ja. Und natürlich weist er dann noch auf das Spätere hinaus. Was ist Jesus jetzt zu dieser Zeit, als es geschrieben wird? Jetzt ist er ja im Himmel, jetzt ist er ja eingesetzter Sohn, König, Priester. Auch das zeigt wieder, wie Gott ist. Aber buchstäblich sehen, das hat man, als Jesus auf der Erde war. Mhm.
Ich denke auch so ein bisschen die Herrlichkeit und dann das Ebenbild des Wesens. Das eine ist eher das Äußere, das sofort auffällt. Und das Ebenbild des Wesens ist vielleicht etwas, was einem erst auffällt, wenn man die Person besser kennt, auf eine Art. Also man sieht da ja verschiedenste Facetten zu jeder Zeit auch. Und es scheint so, in allen Bereichen ist Jesus einfach jemand, der Gott offenbart und Gott zeigt, ja, der Gott einfach so gleich ist.
Und vielleicht auch der Mensch, der zum Bilde Gottes geschaffen ist. Und hier haben wir den Menschen schlechthin, der so Mensch ist, wie keiner von uns es je erreicht oder gewesen ist. Ja? Hm. Ja, es gibt noch einen Aspekt Gottes, den ihr auch schon genannt habt, dass hier steht, durch den er die Welt gemacht hat und der auch alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Aber bleiben wir mal bei dem, durch den er die Welt gemacht hat. Wie versteht ihr diesen Ausdruck, dass Gott durch Jesus die Welt gemacht hat?
Also ich nehme mal Kolosser 1 dazu, ja, wo Paulus schreibt, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Mhm. Ja, also das ist praktisch so diese Aussage, halt, dass Jesus wirklich der Aktive war bei der Schöpfung. Mhm.
Sonst könnte man ja den Text so verstehen, durch Jesus wie durch ein Instrument oder irgendwie, dass Gott Jesus als Instrument für die Schöpfung verwendet hat, ne? Und der Kolosser-Text macht es aber noch viel klarer, dass Jesus vorher schon war und bei allem so mitgewirkt hat. Ja. Mhm.
Letztlich auch dadurch, dass hier auch diese Erhöhung und das Setzen auf den Thron dabei ist, letztlich auf die Herrschaftsposition Gottes, gleichzeitig quasi auch die Schöpferbank, wenn man so möchte, dass hier Gott geschaffen hat. Und ich würde es tatsächlich auch, wenn ich das in den Kontext der Herrlichkeit und das, was ich über Gott durch den Sohn wahrnehme, in den Kontext setzen, auch nicht nur, dass er geschaffen hat, sondern auch dieses Kommunikativ, auch in dem, was er geschaffen hat, hat er etwas von sich preisgegeben. Letztlich auch einen Abdruck. Einen anderen Abdruck, als er gegeben hat, als er selbst hier war. Mhm. Aber auch das hat hier alles eigentlich von Gottes Seite, so sehe ich das hier, alles kommunikative Idee. möchte sich mitteilen hier. Mhm.
Im Vers 6 wird ja die Welt nochmal erwähnt. Ich glaube, das ist auch im Griechischen dasselbe Wort. Und da im Vers 6 scheint es sich um die himmlische Welt zu handeln oder den himmlischen Kosmos. Ich frage mich, ob in Vers 2 nicht mit diesem Wort, ich nehme an, da steht Kosmos, müssten wir vielleicht gerade mal nachschauen, ob da nicht überhaupt alles gemeint ist. Carsten, du hast vorher geredet von Kolosser 1,16, da ist ja, ja das genau. Sichtbare und das Unsichtbare. Genau, ja. Ich meine, das ist nicht nur unsere Welt, die wir eine Welt nennen, sondern das ist alles, was Welt ist. Mhm. Und da können wir fast die heretische Frage stellen, wenn dieser Sohn nicht wäre, hätte dann Gott überhaupt die Welt machen können? Dann hat die Welt durch ihn gemacht. Mhm. Ich meine, würde es überhaupt anders gehen? Mhm. Das müsst ihr jetzt nicht beantworten.
Ja, also auf jeden Fall sollte dieser Text so verstanden werden, dass Jesus hier groß gemacht wird und nicht als ob er nur so ein Gehilfe Gottes ist, sondern er wird hier groß gemacht als Gott selbst auch, durch diese Schöpfungsaussage. Und es gibt ja auch im Alten Testament Aussagen, dass Gott keinen Helfer hatte bei der Schöpfung. Also Jesus war kein Helfer bei der Schöpfung, sondern er ist Schöpfer auch. Das ist also, unser Verständnis von Gott wird ja auch ganz stark angesprochen. Und dann ist ja auch die Aussage, du möchtest ja noch vorher nachschauen, ne?
Ja, mach nur weiter.
Klären, aber ich mache schon mal weiter. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Könnt ihr das irgendwie übersetzen für uns? Was nehmt ihr aus dieser Aussage, dass Jesus alle Dinge mit seinem kräftigen Wort trägt?
Das hat auf jeden Fall etwas jetzt für die Gegenwart zu tun. Ja, er erhält alles, würde ich sagen. Also er kümmert sich um alles, vielleicht um das so zu umschreiben.
Das ist so ein kleiner Satzteil, der liest sich so leicht. Ja. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein Satz, eine Aussage, die unser Verständnis total sprengt. Mhm. Ja, ich möchte Jesaja 40 dazu nehmen, wo der Prophet schreibt, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Und dann sagt er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Ist es wirklich so, dass Jesus alle Himmelskörper, ja, die so unvorstellbar groß sind, ja, das sprengt ja unser Verständnis, ja, die Größenverhältnisse im Universum, er hält das Universum wie ein Tennisball in seiner Hand und sorgt dafür, dass jeder einzelne Planet, jeder Stern, die wir gar nicht kennen oder wo uns die Kreativität für Namen ausgeht, ja, die wir nur noch mit irgendwelchen Buchstaben und Zahlenkombinationen bezeichnen, dass er dafür sorgt, dass die sich alle drehen. Und wenn er das nicht machen würde, dann würde unser Universum implodieren. Das hört sich so bildhaft an, aber wenn man das so dazu nimmt aus Hebräer 1, tatsächlich, ja, er hält alles aufrecht, sowohl den größten Stern im All, als auch, dass mein Herz schlägt. Ja, jeder einzelne Herzschlag ist von ihm getragen. Wenn Jesus aufhören würde, das zu tun, dann würden wir ursprünglich sofort aufhören zu existieren, zu leben.
Ja, also das umfasst so einiges, ne? Also, er trägt alle Dinge und auch interessant, dass das mit dem kräftigen Wort noch verbunden wird hier. Dass ja immer wieder das Wort so eine Rolle spielt. Ne? Ich möchte aber noch zu Vers 5 kommen. Dort heißt es, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Ist das jetzt so ein bisschen so ein Höhepunkt zu dem, was gesagt wurde? Oder ist der Höhepunkt überschritten und jetzt wird einfach ein neuer Aspekt noch gesagt, dieser Sohnhaftigkeit? Wie versteht ihr das auch im Bezug zu dem vorigen Abschnitt, zu dem, was wir gerade gelesen haben?
Ich finde es spannend, weil mir scheint es so, als ob er jetzt mal so einen konkreten Vergleich bringt. Auch dadurch, wie er diesen Satz stellt, denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Oder Psalm 2, Vers 7 zitiert. Mir scheint es hier, dass es jetzt einen praktischen Vergleich gibt. Mhm. Und ein Wesensmerkmal ist einfach, dass kein Engel je Sohn genannt wurde. Und Mir scheint es hier, dass es gerade auch vor dem Hintergrund, was vorher gesagt wurde, es ist so ein Qualitätsunterschied. Da ist einfach etwas, was über den Sohn gesagt wurde, Prophet, Schöpfer, der die Sünden oder Sündenproblem gelöst hat, scheint für mich in seinem Gedankengang hier vom Schreiber so zu münden, dass er jetzt mal einen Vergleich macht. Wie ist das denn jetzt eigentlich, der Sohn verglichen mit...
Aber er geht ja eigentlich ein bisschen zurück, weil Engel, also ich meine, wenn er ihn schon vorher zum Schöpfer erklärt hat und jetzt muss er noch erklären, dass Jesus dann höher als die Engel ist, eigentlich ist das schon gesagt, oder?
Ja, das an sich schon, ne? Also man könnte sagen, ja, also ein kleiner Rückschritt. Aber ich glaube, er schaut ja voraus. Also wenn ich das jetzt in den größeren Zusammenhang stelle, in Vers 4 vergleicht er ihn ja mit den Engeln erst besser. Und dann wird es begründet durch drei Doppelzitate, die er da bringt. Und dann kommt das siebte entscheidende Zitat in Vers 13 nochmal. Setze dich zu meiner Rechten. Und dann kommt es darum. Ich weiß nicht, ob wir da noch rauf wollen, aber er hat ja die Engel gebracht, um dann zu sagen, Kapitel 2, Vers 2, wenn wir auf das Wort achten, das durch die Engel gesagt ist, um wie viel mehr sollten wir dann auf das achten, was der Sohn uns sagt? Also er hat, glaube ich, schon so jetzt den praktischen Ausblick da, wenn er jetzt auf die Engel kommt und diesen Exkurs macht, um dann zu sagen, diesen Sohn, von dem ich jetzt gerade gehört habe, durch den Gott geredet hat zu uns, wir müssen auf ihn hören, was er sagt. Es geht gar nicht anders. Und dann nimmt er jetzt die Engel her, die offensichtlich eine hohe Stellung hatten, auch für die jüdische Kultur in der Zeit, vielleicht auch für die judenchristliche Kultur. Sagt, die achtet ihr, also jetzt bitteschön, hier ist mehr als die Engel. Das hat Konsequenz.
Ja, es wäre jetzt so interessant, da direkt weiterzumachen. Ja, das Thema würde noch so viel mehr hergeben. Diese Aussage gezeugt, die kann man ja schnell auch missverstehen, ja, als wenn Jesus eben so wie untergeordnet, später entstanden, irgendwann mal geboren wurde. Aber ich denke, dass wir schon vorher durch das, was wir gelesen haben, sehen, dass das hier nicht gemeint ist, sondern dass hier seine göttliche Natur und seine Einsetzung als König auch angesprochen ist. Ich weiß nicht, ob ihr da noch kurz was dazu ergänzen wollt. Aber da werden ja auch Texte aus dem Alten Testament hergenommen, wo es um den König geht und seine Rolle. Und Jesus hier, Sohn Gottes, ja,
da ist der Sohn, der hier als Titel verwendet wird, der Begriff Sohn. Das war auch damals so üblich, dass man den neuen König, der alte König, den neuen König einführt wie mein Sohn. Ob er jetzt Sohn ist oder nicht, ist egal, aber es ist der das dann ist. Und um mich nochmal zu korrigieren, Vers 6 spricht nicht von Kosmos, sondern von der Oikumene. Und Vers 2 ist interessant, da heißt es nicht, er hat die Welt gemacht, sondern er hat die Aionas gemacht. Das sind eigentlich die Äonen, die Zeitalter. Vielleicht hat der Elberfelder das so, ich weiß es nicht.
Hat es in der Fußnote drin, ja.
Zeitalter, das klingt so irgendwie, ja, auch hier wieder, es ist nicht ein Niedrigerer als Gott, sondern er bekommt durch den Sohn einen Titel, der ihn bezeichnet als Gott sozusagen, ja.
Also es ist mir betont,
dass keine biologische
Abstammung. Dass er gleichen Wesens ist. Ja.
Vielleicht noch auf deine Frage. Immer ganz wichtig ist ja, so einen Text nicht aus dem Zusammenhang rauszureißen und so das eigene Verständnis reinzulesen, sondern sich immer zu fragen, wie versteht die Bibel das denn selbst? Und in Apostelgeschichte 13, Vers 33, da wird dieser Psalm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, auch zitiert. Und Paulus setzt den hier ganz klar in den Zusammenhang, dass Gott uns diese Aussage, also das erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn geschrieben steht im Psalm, ja, und dann wird es zitiert an der Stelle. Also das heißt, er bezieht es ganz klar in den Zusammenhang, es hat sich in dem Moment erfüllt, als er auferweckt wurde von den Toten. Das heißt, das ist nicht wörtlich zu verstehen, als ob Jesus jetzt hier einen Anfang gehabt hätte, denn er war ja vor seiner Auferstehung schon da. Ja, das ist ja ganz klar. Aber diese Aussage hat sich offensichtlich dann erfüllt.
Ja, ich danke euch. Wir haben viel und tiefen Stoff aus dem Hebräerbrief uns angeschaut und da viele Facetten über Jesus Christus besprochen. Majestätisch und wunderbar. Kann man noch viel weiter drüber nachdenken. Ja, wir wollen zum Abschluss noch gemeinsam beten. Und ja, Martin, du wolltest mit uns.
Unser Vater im Himmel, was für ein Vorrecht, dass wir deinen Sohn geschenkt bekommen haben. Du hast ihn gesandt, weil er dich in Fülle und für alle Zeiten und in aller Großartigkeit offenbaren kann, das Wesen, das er selber ist. Er hat es uns dargestellt, wie Gott ist, hat es das geschafft, als er Mensch geworden ist, diese Gottesoffenbarung uns zu zeigen. Und wir verherrlichen diesen Sohn von Herzen, der Schöpfer, Erhalter, Erlöser, Richter, Alleinerbe, Herr über das gesamte Universum ist. Und er ist unser Priester und unser Bruder, wie wir noch lesen werden. Das ist schon fast zu viel, um zu fassen, und lässt uns einfach ehrfürchtig sein und lässt uns staunen über deine wunderbare Offenbarung. Erhalte uns dieses Staunen, Herr, und mach uns bereit zu hören das, was der Sohn zu uns sagt. Amen.
Amen. Mhm.